Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte. Auf die Folge heute habe ich mich seit längerem gefreut, weil ihr heute Lady Backhoff kennenlernt. Lady Backhoff war eine Transfrau, von deren Leben wir erfahren, weil Forschende wie mein heutiger Gast Dr. Bodie Ashton in den Archiven nach ihren Spuren suchen und ihre Biografien dann aus Puzzleteilen zusammensetzen. Die Puzzleteile, mit denen wir Lady Backhoffs Leben nachzeichnen können, die sind wirklich faszinierend, denn Lady Backhoff hat nicht nur offizielle Spuren hinterlassen während ihres Lebens, Spuren in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, die leider eine Geschichte der Verfolgung durch die Behörden und schließlich auch ihre Ermordung nachzeichnen, aber sie hat auch sehr persönliche Spuren hinterlassen, die uns einen Einblick in ihre Gedankenwelt erlauben und die ihr vor allem eine Stimme geben. Und das ist, wie ich finde, eine wirklich beeindruckende Stimme, die wir da kennenlernen. Deshalb habe ich nur noch eine Vorbemerkung, dann geht's auch direkt los. Ausnahmsweise haben wir heute mal Background Vocals, weil sich sowohl mein Hund als auch Bodie Ashtons Katze während unseres Gesprächs kurz zu Wort gemeldet haben. Also heute auch mit tierischer Unterstützung und damit hört ihr jetzt aber ohne weitere Vorrede mein Gespräch mit Bodie Ashton. Dann freue ich mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, nämlich Dr. Bodie Ashton. Dr. Bodie Ashton hat an der University of Adelaide promoviert und ist Research Fellow am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Seine Forschungsschwerpunkte sind Identitätsbildung, queere Geschichte, deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und Imperialismus und Kolonialismus. Dr. Bodie Ashton hat 2017 seine Dissertation als Buch veröffentlicht, nämlich The Kingdom of Württemberg and the Making of Germany 1815 till 1871. Er hält Vorträge und ist Historical Consultant für Stiftungen. Außerdem ist er Autor und Interviewpartner für deutsche und englischsprachige Medien. Und im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit zur queeren Geschichte hat er zu Lady Backhoff und ihrem Schicksal im NS-Regime geforscht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute da ist und mit mir über die Biografie von Lady Backhoff spricht. Schön, dass du da bist, Bodie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Das ist wirklich eine Freude und eine Ehre, hier zu sein.
Die Freude und Ehre ist wirklich ganz, ganz meinerseits. Du gehörst ja zu einer jungen Generation von Forschenden, die zur queeren Geschichte arbeiten. Und wenn wir darauf schauen, ist das ja ein relativ junger Forschungszweig, würde ich sagen. Und wir sehen, dass es so eine Art Wellenbewegung gab, ne? Also gerade mit Blick auf die Verfolgung queerer Menschen im Holocaust sehen wir ja, dass es am Anfang vor allem einen Fokus auf Schwule gab. Und dann gab es in den 90ern Historikerinnen wie Claudia Schoppmann, die dann auch das Schicksal von lesbischen Frauen erforscht haben. Und jetzt eben geraten ja auch zunehmend Schicksale von Transmenschen in den Blick. Und das ja eigentlich dank einer Generation von jungen Forschenden. Also ich denke da an dich, an Anna Heikova, an Jennifer Evans. Kannst du Zuhörenden so ein bisschen erklären, warum diese Forschung so in Wellen kam und warum die Aufmerksamkeit am Anfang vor allem auf Schwule gerichtet war? Also es hat ja auch mit dem Verständnis der Gesetzeslage in der Weimarer Republik und dann im Naziregime zu tun, ne?
Ich würde mal anfangen mit der Begründung, dass queere Menschen immer existiert haben. Also das von Anfang an, muss ich mal sagen. Also queere Menschen sind immer in der Geschichte. Das Problem heißt nicht nur eine Frage von Gesetzgebung, sondern auch eine Frage von öffentlichen Meinung und so weiter und so fort. Also früher hatten wir natürlich einen Fokus auf schwule Männer, vor allem, weil wir, normalerweise meine ich hier die Staaten beziehungsweise die Gesetzgeber überall, nicht nur in Deutschland, sondern woanders, haben oft Gesetze gegen schwule Männer beziehungsweise mann-männliche Sex. In Deutschland war das Paragraph 175 Reichsstrafgesetzbuch, das war in Kraft zwischen 1872 bis, ja, erst vor kurzem ist das weg, im Sinne von, das war on the books sozusagen bis 1994 in der Bundesrepublik, obwohl ohne ohne Kraft seit Ende der 60ern. Mhm. Der Paragraph 175 Reichsstrafgesetzbuch war gegen widernatürliche Unzucht. Das ist ein breites Thema, aber für uns hier ist es wichtig, dass das gegen mannmännliche Sex war. Da sind ziemlich viele Begründungen dafür, also dieser Fokus auf Männer. Die Männer waren damals sage ich, die Machthaber in der Gesellschaft. Also was Männer machen, ist natürlich wichtig. Wenn die gegen Geschlechtsnormen zum Beispiel stoßen, dann ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, so hergesehen. Was sind Geschlechtsnormen? Ja, ganz grob gesagt, hier Männer schlafen mit Frauen. Wenn Männer mit Männern schlafen, das ist was gegen die Naturordnung sozusagen. Aus diesem Grund finden wir oft Fallstudien für die Verfolgung von schwulen Männern, weil wir haben hier ein explizites Gesetz. Also wir wissen schon, wie das funktioniert. Mhm. Also wenn Männer verfolgt wurden, dann durch Paragraphen 175. Mhm. Das macht die Forschung ein bisschen einfacher, weil wir wissen dann schon, wenn Paragraph 175, dann schwule Männer. Am meisten, nicht immer, aber am meisten. Aber für andere, wie zum Beispiel lesbische Frauen, waren da keine explizite Gesetze gegen lesbische Sex. Mhm. Und das macht die Forschung auch ein bisschen schwieriger, weil wir haben keine Dokumente, die sagen, ja, diese Frau ist eine Lesbe und deswegen ins Gefängnis. Mhm. Mhm. Oder diese Frau ist eine Transfrau und deswegen ins Gefängnis. Es ist aber passiert. Mhm. Und wir sollten das nicht vergessen. Also der Gesetzgeber ist klug. Und das heißt, der Gesetzgeber hat immer so die Mittel, sowas zu machen und eine Verfolgung zu führen, sozusagen. Mhm. Nicht nur mit was wie Paragraphen 175, sondern so kreative andere Gesetzinterpretationen.
In dem Fall sowas wie, man verfolgt sie dann eben als in Anführungsstrichen asoziale oder geht eben über andere Dinge, die kleinere Verbrechen sind und nutzt sie, um Zugriff auf diese Menschen zu bekommen.
Genau, genau. Mhm. So Laurie Marhoefer schreibt, one always runs a risk. Mhm. Sozusagen. Das heißt also, eine lesbische Frau hat ja irgendwie ein Risiko. Wenn sie was anders macht, mhm. dann ist sie natürlich Ziel für eine Verfolgung. Mhm. Und das nicht nur, weil sie was anders gegen den Gesetzen gemacht hat, sondern auch, weil sie eine Lesbe ist.
Sie beschreibt es ja ganz toll in ihrer Studie zu Ilse Totzke, wie, weil Ilse Totzke sich androgyn und buschikos kleidet, weil sie einen Kurzhaarschnitt hat, diesen Eton-Haarschnitt und sich in einem Stil kleidet, wie der in den 20er noch in der Weimarer Republik bei Lesben ja auch recht populär war. Damit weicht sie natürlich von der Norm ab. Und gerade im NS-Staat, dann entspricht sie nicht der Optik, wie eine Frau im NS aussehen soll. Ne? Also damit ist sie nicht genderkonform sozusagen. Und gerät dadurch, dann wird denunziert und wird irgendwie auch beschuldigt, glaube ich, mit einem Minderjährigen oder einem jüngeren Mädchen irgendwie sich eingelassen zu haben. Also wird in jedem Fall denunziert. Und Laurie Marhoefer beschreibt eben sehr toll, dass schon allein die Optik sozusagen für Außenstehende, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, suspicious.
Verdächtig
ist, genau. Ne? Also, dass sie damit unter anderem ins Fadenkreuz gerät.
Das ist so eine Art von Verfolgungsintersektionalität im Sinne von, wenn man eine Straftat begeht, dann hat das vielleicht, es kommt darauf an, aber das Regime hat normalerweise irgendwelche Prioritäten. Das heißt, das Regime kann nicht alles machen, was das Regime machen will. Aber wenn irgendjemand als asozial beschrieben wurde und ist auch gleichzeitig eine lesbische Frau. Dann heißt es also eine Art von Intersektionalität. Dann ist diese Frau zweimal Verbrecherin. Und in diesem Sinn ist mehr in Gefahr als früher.
Und das ist ja was, was auf Lidi Bakroff auch zutrifft. Wie bist du denn eigentlich auf ihre Geschichte gestoßen?
Ich habe einen Stolperstein gesehen. Und zwar, hier wohnte und dann so ein männlicher Name. Und dann in Klammern Lidi Bakroff. Und ich dachte mal, das ist ziemlich interessant. Das war in Hamburg, in der Nähe von der Reeperbahn, also auf der Simon-Utrecht-Straße, glaube ich. Und ich dachte, das ist ein bisschen komisch. Warum zwei Namen hier? Und nicht im Sinne von, hier wohnt eine Familie, sondern hier ist eine Person, aber mit zwei Namen. Und ein Name davon ist männlich, ein Name davon ist weiblich. Interessant, ich hatte einen Verdacht, was das bedeutet, habe ein bisschen weiter geforscht und habe herausgefunden, ja, da ist eine ganz, ganz interessante Geschichte hier. Und nicht nur, weil es sich um eine Transperson handelt, sondern auch, weil es sich um eine Transperson mit so vielen Unterlagen und Dokumenten und Beweismitteln handelt. Und das ist wirklich einzigartig für so eine Geschichte, weil das Problem, was wir haben, ist normalerweise, dass wir als HistorikerInnen, wir forschen in Archiven natürlich. Die meisten Archiven sind offizielle Quellen und die haben dann offizielle Quellen. Das heißt, Gerichtsprozesse, Urteile, Polizeiberichte, irgendwelche Gesetze und offizielle Unterlagen vom Staatsanwalt und so weiter und so fort. Aber das sagt nur einen Teil von der Geschichte, weil das hat eine solche Bedeutung. Und das ist, also als Behörde, als Autorität will ich als Stellvertreter des Staates. Und das heißt, ich habe irgendeine Geschichte zu erzählen. Also eine Begründung, was wir gemacht haben. Warum haben wir das gemacht? Weil in diesem Fall zum Beispiel, wir haben diese Frau festgenommen, weil Paragraph 175. Über sowas können wir später reden. Das ist eine Begründung. Warum haben wir was gemacht? Warum haben wir einen Mensch verurteilt? Warum wurde dieser Mensch ins KZ geschickt? Warum ist dieser Mensch jetzt tot? Das macht eine Behörde, das macht die Autorität, das macht der Staat hier. Und das finden wir in den Archiven, diese alle Unterlagen, diese alle offizielle Begründungen. Aber das hilft nicht für eine Mikrogeschichte. Und das heißt also die Alltagsgeschichte von den Menschen, die wir hier finden. Zum Beispiel hier Lidi Bakroff. Was für ein Mensch war Lidi Bakroff? Wie hat sie gelebt? Was waren ihre Träume? Was wissen wir über Liebhabe? Was sind die Fantasien? Was wollte sie mit ihrem Leben machen? Das wissen wir normalerweise nicht, weil ja das interessiert kein Schwein in Staatsanwaltschaft oder was weiß ich. Aber hier haben wir in diesem Fall ganz interessanterweise und ganz merkwürdig hier, ganz, ganz interessante Dokumente, diese Textstücke von Lidi Bakroff. Sie war im Gefängnis, mehrmals im Gefängnis, und sie hat diese tolle Textstücke geschrieben, insgesamt 10, über ihr Leben. Und nicht nur über ihr Leben, die waren autofiktive Texte, eine Art von Creative Nonfiction. Sie will was über ihr Leben erzählen beziehungsweise verstehen, weil die sind alle Texte für Lidi Bakroff selbst. Also die sind nicht für für die Öffentlichkeit. Die wurden niemals veröffentlicht. Aber die sind für Lidi Barkow als, ja, irgendwelche Art von Therapie. Und hier haben wir wirklich eine wunderbare, interessante Geschichte, wie eine Transfrau ihr Leben und ihre Identität versteht und wie das sich entwickelt. Durch Texte und Beschreibungen und Versuche, andere Namen zu benutzen und so weiter. Und das ist wirklich einzigartig, wie ich gefunden habe in der Forschung, dass wir so viele interessante Dokumente und Texte und Selbstzeugnisse haben.
Was du gerade angesprochen hast, also normalerweise diese offiziellen Dokumente, die in Archiven liegen, gerade wenn sie noch aus der, hier sprechen wir ja über die NS-Zeit, das heißt, es sind natürlich Dokumente und Verurteilungen nach dem NS-Recht, in dem Lidi Barkow und viele andere kriminalisiert wurden, einfach aufgrund ihrer sexuellen Identität. Wenn man jetzt nur damit arbeiten könnte, dann hätte man ja, wie du gesagt hast, wirklich einen sehr, sehr limitierten Blick auf einen Menschen, der kriminalisiert wird. Und die Schriften, die du beschrieben hast, auf die kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Das ist dann quasi, in einem Aufsatz schreibst du vom queeren Archiv. Also das ist das, was du mit unter queeres Archiv summieren würdest. Selbstzeugnisse und eben auch, könnten das zum Beispiel auch Objekte sein? Also wenn sie auch irgendwelche Objekte hinterlassen hätte, Kleider oder irgendwie sowas, würde das auch mit darunter fallen? Also die persönlicheren Zeugnisse aus ihrer Erlebniswelt?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht in diesem Fall leider. Da haben wir keine Kleidungsstücke oder sowas da. Aber ich war vor kurzem in London bei Queer Britain. Also das ist ein queeres Museum in London. Und die haben da so interessante Objekte wie zum Beispiel ein, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber ein Phone Card.
Eine Telefonkarte?
Also nicht eine SIM-Karte, sondern man kann das mit einem Payphone benutzen, damit man nicht so viele Münzen reinwerfen muss.
Das gab es in Deutschland früher auch. In der Telefonzelle muss man diese Karte reinstecken, genau. Und da waren immer so Motive drauf. Also in Deutschland waren immer Fotos und sowas drauf, genau. Mhm.
Und man könnte mal sagen, ja, das ist einfach nur eine Telefonkarte, ne? Aber das hat eine ganz andere Bedeutung für eine Subkultur in England zu diesem Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt meine ich dann in den frühen 80ern. Weil man benutzt normalerweise diese Telefonkarten zum Beispiel, um ein Helpline anzurufen über AIDS, HIV und AIDS. Weil man kann das nicht machen zu Hause. Also wenn man ziemlich jung ist und schwul und hat den Verdacht, naja, vielleicht werde ich krank oder brauche ich nur Beratung, man kann das nicht zu Hause machen, weil da sind die Eltern oder ja irgendjemand anders. Also man muss das ziemlich anonym machen. Und deswegen waren diese Telefonkarten ganz, ganz, ganz wichtig. Das hat wirklich eine ganz interessante queere Geschichte. Und eigentlich nur eine queere Geschichte. Das ist ganz spezifisch. Und ja, wie gesagt, man merkt es nicht, außer wenn man Teil dieser Community ist oder wenn man das lernt, ne?
Bevor wir in Lidis Geschichte einsteigen, wollte ich einmal noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nochmal in puncto Archiv. Also ihr habt ja dann wirklich zwei Herausforderungen als Forschende. Zum einen, ich glaube, du hast das beschrieben als Archive sind nicht neutral, ne? Eben das, was du gerade angesprochen hast. Wir haben zum einen diese offiziellen Quellen und in dem Fall eben aus dem Nationalsozialistischen. Das heißt, wir finden auch nationalsozialistische Termini und Klassifizierungen wie in Anführungsstrichen asozial und Berufsverbrecher, ne? Oder Gewohnheitsverbrecher. Und dann haben wir natürlich auch noch, auch wenn es um queere Begrifflichkeiten geht, operieren wir ja heute auch mit anderen Begriffen, die damals noch nicht verwendet wurden. Also wir sprechen heute ganz selbstverständlich über queer, über transgender, über nicht-binär oder non-binary. Die finden wir in den historischen Quellen ja aber nicht. Was bringt es für euch für eine und für dich in der Forschungsarbeit für eine Schwierigkeit mit sich, wie man dann drüber schreibt und spricht?
das ist wirklich eine Herausforderung. Ich sage nicht ein Problem, sondern eine Herausforderung, weil da müssen wir damit umgehen. Wir benutzen in anderen Fällen zum Beispiel Worte, die damals nicht existiert haben. Wir benutzen Beschreibungen für Menschen, am meisten für Minderheiten. Wir hatten früher Wörter, die wir nicht mehr benutzen und aus gutem Grund. Das haben wir auch in der queeren Geschichte und man muss das wirklich verstehen, dass wir zeitgemäße Begriffe benutzen, nur im historischen Kontext. Und das bedeutet vielleicht was anderes jetzt als früher. Und andersrum, dass wir Worte wie queer, wie transgender benutzen, was nicht gang und gäbe damals waren. Wir können das trotzdem machen, weil, ja, wie gesagt, wir benutzen jetzt Begriffe und Beschreibungen wegen unseres Verständnisses, wie eine Gesellschaft funktioniert, unsere Kenntnis hat weiterentwickelt und so weiter und so fort. Aber wir wissen schon, dass die Begriffe, die wir heute benutzen, sind vielleicht nicht die Begriffe, die wir in 50 Jahren benutzen, weil, ja, die Sprache entwickelt sich und die Begriffe auch. Hier, was ganz wichtig für uns heute ist, ist der Begriff Transgender. Hier benutze ich den Begriff im Sinne von das, was die Historikerin Susan Stryker beschreibt. Und das heißt, ich zitiere hier ein bisschen nur als Erklärung. Transgender-Menschen sind Menschen, die sich von dem Geschlecht wegbewegen, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wird. Also Menschen, welche die durch ihre Kultur geschaffenen Grenzen, die ihr Geschlecht definieren und einschließen, überschreiten. Und das heißt trans. Ich finde das eine sehr, sehr gute Beschreibung für sowas. Wir finden das Wort Transgender nicht in den Quellen von den 30ern, natürlich. Wir finden am meisten Worte wie Transvestit zum Beispiel. Und ich sage hier nicht, dass alle Menschen, die als Transvestit bezeichnet wurden, die waren vielleicht nicht alle Transgender im heutigen Sinn. Aber so unpräzis funktioniert das als so Umbrella-Term, als Schirmbegriff hier. Was wir auch sagen können, heißt, dass Menschen, die als Transvestit bezeichnet wurden, waren in den meisten Fällen geschlechtsnonkonform. Das heißt nicht sofort, dass die alle Transgender waren, sondern dass die gegen die Geschlechtsnormen der Zeit stoßen. Man sagt manchmal, ne, das ist ahistorisch, aber andererseits will ich nicht so Begriffe benutzen, die jetzt menschenverachtend sind. Und das finden wir natürlich in nationalsozialistischen Archiven. Ja. Also die Beschreibungen in den Quellen für Liddy Barkow und für andere Menschen wie Liddy Barkow sind nicht nur Transvestit oder was weiß ich, aber andere Beschreibungen, die ich hier nicht wiederhole, weil die sind also nationalsozialistische Begriffe, die sind menschenverachtend und wir dürfen, sollen und müssen nicht die nationalsozialistische Begriffe wieder benutzen, wenn wir wissen, ne, diese Menschen hatten Leben, die hatten ihre eigene Selbstbeschreibungen zum Beispiel. Warum benutzen wir Nazi-Wörter?
Wenn du sagst, sie hatten ihre eigenen Leben, das ist ja schon die perfekte Überleitung, um eben auch wirklich über Liddy Barkows Leben zu sprechen. Wo beginnt denn ihre Geschichte? Was konntest du über ihre frühen Jahre herausfinden?
Naja, sie wurde 1908 in Ludwigshafen geboren, also gegenüber Mannheim. Das ist auch wichtig, weil sie findet Mannheim in den frühen Jahren so eine Großstadt, was ich finde es ganz putzig. Ja. Aber sie war damals als Junge gesehen, also assigned male at birth. Also die Eltern haben gedacht, ja, wir haben einen Sohn anstatt eine Tochter. Sie hatte nicht so gute Bildung, also formelle Bildung in diesem Sinn. Sie arbeitete als Kurier und arbeitet in einer Autowerkstatt damals in Mannheim. Von ziemlich früh an hat sie immer ein Interesse auf Männer und Jungen. Also in diesem Fall haben wir als HistorikerInnen in den Quellen die erste Hinweise, ja, das handelt sich um ein queeres Mensch. Sie wohnte da in Ludwigshafen bis 1928. Ein paar Probleme mit der Polizei, auch weil sie als Mann gelesen wurde und gesehen wurde und auch so Erfahrungen, sollen wir sagen, sexuelle Erfahrungen mit Männern hatte. Sie ist umgezogen und zwar nach Hamburg, zuerst nach Berlin, und aber nur ganz kurz, und danach nach Hamburg. In Hamburg lebt sie offensichtlich und ganz offen als eine Frau, aber früher hat sie damit experimentiert. Das heißt, sie hat früher das Gefühl, ja, ich bin nicht ein Mann, sondern eine Frau. Wie kann ich das erleben? Wie kann ich das sozusagen ausdrücken? Wie sollte ich mich präsentieren? Wir haben von den wunderbaren Textstücken so eine tolle Erzählung von vielen Nächten in Mannheim, als sie damit experimentiert hat. Und sie hatte da ziemlich viele Freunde, vor allem Freundinnen in Mannheim und Ludwigshafen, die zumindest ein paar davon waren Sexarbeiterinnen. Sie benutzt die Beschreibung Dirnen. Vor allem eine gute Freundin, die sogenannte Diana Margot. Und sie war für Lady Barkow ganz, ganz wichtig. Also ich habe hier diese tolle Erzählung und Beschreibung hier, wenn ich das zitieren darf. Nun kamen die Nächte, die ich mich in der Nachbarstadt der Großstadt M, Mannheim, herumtrieb. Und diese Nächte waren es, die mir das lang Ersehnte, die Maske des Weibes, brachten. Margot die Dirne war es, die mein großes Leid verstand und Mitgefühl mit mir hatte. Tränen der Freude und der Dankbarkeit Margot gegenüber waren es, die mir eines Nachmittags, als ich vor ihrem Spiegel stand, die nun geschminkten Wangen herabliefen. Mein eigenes Ich, das mir der Spiegel wiedergab, füllte, dass es zufrieden mit dieser Umwandlung war. Von diesem Tage an füllte ich, dass ich glücklich war.
Das ist ein Wahnsinns-Selbstzeugnis. Also das so lesen zu können, wie sie diesen Moment erlebt und zu spüren, wie wichtig ihr das ist.
Und hier auch im Sinne von, das ist keine Geschichte von einem Junge zum Beispiel, der da sitzt und denkt, ja, ich will mich ein bisschen schminken. Also ich will ein bisschen Lippenstift. Das ist mein eigenes Ich. Das ist was ein bisschen tiefer als ein bisschen experimentieren. Also das, ich finde das wunderbar, diese Geschichte von meinem eigenen Ich. Und diese Aussage, von diesem Tage an fühlte ich, dass ich glücklich war. Und das auch in Zusammenhang mit der Erfahrung, was kommt. Und das heißt also, die Kindheit von Lady Barkow war nicht einfach. Und wir können das verstehen und irgendwie vorstellen. Gell? Sie ist eine Transfrau am Ende 20er. Das ist keine gute beziehungsweise einfache Zeit für solche Menschen, für solche Transmenschen oder queere Menschen. Wir vergessen, dass die Weimarer Republik kein queeres Wunderland war. Wir hatten immer das Bild von Babylon Berlin oder was weiß ich. Aber Paragraf 175 war immer noch in Kraft. Das heißt, dass für schwule Männer war es immer noch illegal, Geschlechtsverkehr zu haben. Also das Bild von Babylon Berlin, von queerem Wunderland, von Weimar als queere Republik ist nur teilweise richtig. Und wir können das auch verstehen, dass die Gesellschaft von damals, also ich sag mal von damals, aber heutzutage ist das auch wahr, dass die Gesellschaft nicht wirklich transfreundlich war, soll ich mal sagen. Also Liddy wohnte damals mit ihren Eltern, beziehungsweise mit ihrer Mutter und Stiefvater. Und das war nicht so einfach. Also genau nach dieser Nacht haben wir auch diese Erzählung. Lange Zeit wussten meine Eltern auch hiervon nichts. Eines Tages jedoch, es war an einem Montag früh um 5 Uhr, als mich meine Mutter dabei überraschte, wie ich meine Mädchenkleidung ablegte und zu Bett gehen wollte. Zunächst war sie völlig sprachlos und mit ohnmächtiger Wut nahm sie den Klopfer, zerrte mich im Zimmer herum und schlug so lange auf meinen entblößten Körper ein, bis sie in Schweiß gebadet und völlig ermattet auf einen Stuhl niedersank. Also das ist keine glückliche Geschichte. Gell?
Nein,
das ist eine Geschichte von häuslicher Gewalt. Mhm. Aber trotzdem kommt es nach dieser Aussage, von diesem Tage an fühlte ich, dass ich glücklich war. Hm. Das heißt also, Liddy Barkow hat herausgefunden, wer sie ist. Mhm. Ja, ich bin wirklich eine Frau, ich bin diese Frau und es ist völlig egal, ob ich häusliche Gewalt erleide, ich bin trotzdem diese Frau, ich habe mich gefunden. Mhm. Sie sagt es ja auch, doch alles nützte absolut gar nichts, weder mit guten Worten noch mit Schlägen.
Was ja auch diesem Vorurteil, das man ja auch heute immer wieder hört, wenn Leute so tun, als wäre das eine Mode, als wäre Trans eine Mode und Menschen würden sich freiwillig dafür entscheiden, das steht dem ja auch total entgegen. Also hier ist ein Mensch, sie hat sich als Frau gefunden und damit ihr Glück gefunden, obwohl es Unglück mit sich bringt, obwohl es physischen Schmerz mit sich bringt, Ablehnung durch ihre Mutter in dem Fall, ja, oder wahrscheinlich durch beide Eltern, nehme ich mal an, oder würde ich vermuten, weil sie ja dann die Region auch verlässt. Sie muss sich ja, glaube ich, quasi eine neue Wahlfamilie suchen, sozusagen, ne? Knüpft sich ein neues Netzwerk. Sie wird von den Eltern also abgelehnt, sogar geschlagen. Sie wird in dem Staat kriminalisiert und trotzdem bleibt sie, also hält sie an dieser Identität fest, weil sie eben weiß, das bin ich. Also wer da noch irgendwie sagt, das ist eine Mode und Leute suchen sich das irgendwie freiwillig aus und machen das einfach so. Ich finde, solche Geschichten wie ihre sind die, die wirklich da absolut dagegen sprechen und die uns zeigen, dass das eben ein absoluter Humbug ist, sowas zu behaupten.
Genau. Also ich will nicht sagen, dass das Leben so total schrecklich war, im Sinne von Liddy Barkow ist eine ganz interessante, wunderbare, dynamische, lebendige Frau. Das haben wir von den Quellen. Sie hat ihre Freude gefunden, sie hat Spaß gefunden und gehabt. Das finde ich auch wichtig zu sagen, weil wir haben oft diese Geschichten von Opfern von Verfolgung und so weiter und wir vergessen oft, dass die nicht nur Opfer waren, dass die auch Menschen waren und dass die Menschen mit Leben und Träumen und so weiter hatten. Und so haben wir das mit Liddy Barkow. Sie ist nach Hamburg umgezogen. Sie wohnte auf St. Pauli, in der Nähe von der Reeperbahn. Sie war ganz schnell in der sozusagen Sexindustrie da. Das ist auch ein wichtiges Teil der Geschichte, weil, wie gesagt, die Gesellschaft ist nicht wirklich bereit für offene Transmenschen einfach ihr Leben zu verdienen als Kaufsfrauen und so weiter und so fort. Man kann das nicht machen, leider. Also die Sexarbeit war ja die übliche Geschichte. Nicht immer, aber die übliche Geschichte für viele, viele, viele queere Menschen und vor allem für Transmenschen, weil die Sexindustrie gibt's ja immer. Man will immer Sex. Man kann immer Sex kaufen. Man will was erfahren. Vor allem in Hamburg. Das ist ganz wichtig in Hamburg, weil da sind da so viele Matrosen, so viele Seemänner, die kommen aus irgendwo und die bleiben nicht da. Das heißt, da ist nicht so viel Risiko für die Sexarbeiterinnen, weil die Männer, und die sind meisten Männer, mit denen die schlafen, die wohnen nicht da und deswegen gehen nicht zur Polizei, wenn was ist, weil ja die Sexarbeit ist auch hier kontrolliert, auch wenn es sich um queere Menschen handelt, kann man nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, ja, ich habe mit einer Transfrau geschlafen, weil laut offizieller Regelungen und so weiter sind Transfrauen eigentlich als Männer gesehen. Das heißt also, Sex mit einer Transfrau ist ganz offiziell gesehen Sex mit einem Mann.
Und damit wieder strafbar.
Genau. Also man macht es nicht. Man sagt einem Polizist nicht, ja, ich habe mit einer Transfrau geschlafen, beziehungsweise ich habe mit einem sogenannten Transvestit geschlafen, weil das ist eine Straftat. Also das bringt eine Menge Sicherheit für die Sexarbeiterinnen, vor allem für die queere Sexarbeiterinnen. Und das heißt, Hamburg ist wirklich wichtig für die queere Community in Deutschland, in der Weimarer Republik und auch ein bisschen später und immer noch.
Ich meine, du hast es ja angesprochen, klar, als Transfrau kann sie nicht einfach, sie bekommt nicht einfach einen Job als Büroangestellte oder als, weiß ich nicht, Verkäuferin, Sekretärin, so die Jobs, die Frauen in der Weimarer Republik ja langsam erobert haben, die neuen Frauen, ne? Das heißt, eigentlich, wie du gesagt hast, bleibt ihr ja fast nur das Feld der Sexarbeit. Und trotzdem sagst du ja aber auch, dass die Sexarbeit für sie aber auch ein Mittel der Befreiung ist. So hast du es, glaube ich, ausgedrückt. Also, weil sie eben dort auch, sie kann die Frau sein, die sie ist. Ich finde gerade diesen Aspekt, dass ja auch wieder ein Berufsfeld, das sehr stigmatisiert ist, für sie aber trotzdem ein Mittel der Befreiung ist, um auch ihr Glück zu finden. Also weil sie macht das ja nicht ungern. Also das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass sie nach den Textstellen, die ich gesehen habe und nach dem, was du schreibst, ist sie in diesem Feld nicht unglücklich. Sie macht diese Arbeit, sie arbeitet gerne im Sexgewerbe.
Ja, sie hat ein starkes Sex-Drive eigentlich. Es macht Spaß. Sie ist nicht so blauäugig hier. Sie denkt nicht, ja, die Sexarbeit ist wunderbar und perfekt und da bekomme ich wirklich die Freiheit. Sie weiß schon. Also das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Aber das heißt, das ist zweischneidiges Schwert. Da ist eine Seite davon, was wirklich eine Art von Befreiung ist. Im Mai 1931 hat sie einen Text geschrieben, und das heißt Aus meinem Liebesleben. Und das ist wirklich eine Erzählung von Liebesleben und Fantasien und die aller Partnern. Und
also im Prinzip ein Einblick in ihr Intimleben. So.
Genau. Und sie schreibt hier zum Beispiel über Hamburg und wo sie wohnt und ihre Gesellschaft da. Wieder sind 2 Jahre vergangen. Elise ist längst wieder in Berlin, also eine Freundin. Und ich kann nicht mehr los von Hamburg, der Reeperbahn, dem einzigartigen St. Pauli. Hier habe ich all das, was mir Sehnsucht war und nun Erfüllung ist. Ich habe gute Freunde oder flüchtige Bekanntschaften der Nacht, die kommen und gehen, entweder solche, die mich kennen als Transvestit, oder die anderen, die ich als Dirne, gleich jeder anderen in unserer Straße anspreche. Also hier hat sie wirklich ihre Ort, ihre Gesellschaft gefunden, ihre Community. Und sie sagt hier, ja, manche sagen, ja, ich bin Transvestit. Und bin ich doch im Sinne von üblichen Begriff zu diesem Zeitpunkt. Und andere sagen, ja, ich bin die Dirne. Ich bin die Sexarbeiterin. Ich bin die Frau. die Sex verkauft. Und sie hat das gefunden. Sie hat eine Community von anderen Sexarbeiterinnen und auch von Kunden, aber ja, die alle sehen Lydie Barkow als eine Frau, wie eine Frau in dieser Community.
Und Hamburg ist ja dann aber auch der Ort, wo sie dann wirklich quasi dauerhaft auf das Radar der Behörden kommt, ne? Also sie ist, du hast ja gesagt, in Ludwigshafen und in Mannheim gab es, glaube ich, schon einige, sie ist schon ein paar Mal aufgegriffen worden, glaube ich. Aber in Hamburg ist es ja dann mehr oder minder Schlag auf Schlag, ne? Also sie wird aufgegriffen, es gibt dann eine Verhaftung, eine Verurteilung, sie sitzt in Haft und kaum ist sie draußen, wird sie relativ kurz danach dann ja wieder verhaftet. Das kannst du ja gleich nochmal genauer erzählen. Aber das hängt ja auch, würde ich sagen, damit zusammen mit der fatalen Entwicklung, dass der NS-Staat die Gesetzgebung zum Paragraphen 175 nochmal verschärft. Also es war eben vorher schon gesetzeswidrig, homosexuelle Handlungen, aber jetzt wird ja nochmal nachgedreht und die erste Intensivierung erfolgt ja im Prinzip nach 1934, nachdem Ernst Röhm beseitigt wird, der offen homosexuelle SA-Führer. Hat sich mein Hund gemeldet? Dann gibt es ja nochmal eine Verschärfung im Prinzip, zumindest wenn wir auch darauf schauen, wie sie verfolgt werden, also aktiv von den Behörden, nach 1939 mit der Einrichtung des Reichssicherheitshauptamts, wo die, ich sag mal, der Arm des Gesetzes, der dann wirklich auch verfolgt, ja nochmal strikter auftritt und vor allem dann ja auch die sogenannten Transvestiten mit in den Blick nimmt.
Also früher vor der NS-Zeit, so, also immer noch in der Weimarer Republik, war Lydie eigentlich eine Kuriosität für die Polizei. Und das heißt, sie wurde 1930 verhaftet, weil sie hat einen Damenmantel bestohlen. Und damals war die Frage einfach, warum steht hier ganz offiziell einen Mann, der wie eine Frau aussieht, der, das ist meine Katze.
Lassen wir alles drin, Hunde, Katzen, lassen wir alles drin.
Ja, wunderbar. Sie ist 20 Jahre alt, also ich bin überhaupt nicht.
Sie darf alles. Genau. Wenn sie 20 Jahre alt ist, darf sie alles. Und wir sind, ich bin sehr tierfreundlich im Podcast, also sie darf sich sehr gerne melden.
Wunderbar. Ja, also dann war die Frage, warum steht hier ganz offiziell ein Mann, der wie eine Frau aussieht, der eigentlich einen Damenmantel aus Not gestohlen hat? Also was für Not? Was für ein Notfall braucht einen Damenmantel, gell? Und aus diesem Grund wurde sie ja verurteilt, also für gar nicht so lang. Aber das Gericht hat entschieden, das sollte einen kriminalbiologischen Bericht erstellt. Also dann können wir herausfinden, was hier, ja, in Klammern los ist. Und dann haben wir das, ein ganz interessantes Bericht von einem Mediziner. Und das ist quasi psychologische Untersuchung, aber auch physisch-biologische Untersuchung. Dann haben wir Kopfbreite und Fußlänge und was weiß ich, pipapo, aber auch Mimik. Und was für Träume hat sie, beziehungsweise es steht drin natürlich, was für Träume hat er. Aber das ist auch sehr interessant, weil der Mediziner kann das nicht vermeiden, Lydie Barkow als feminin zu beschreiben. Mhm. Sie ist laut Bericht eine Tänzerin. Nicht in Maskulinform, sondern Tänzerin. Sie ist geschwätzig wie eine Elster. Sie ist schelmisch wie ein Backfisch. Und ich muss dann gestehen, ich bin, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Das heißt also, ein Backfisch als idiomatische Redewendung, das kann sich überhaupt nicht. Also als ich damals das gelesen habe, saß ich da im Staatsarchiv Hamburg und dachte, das ist wirklich, also das ist Hamburg pur. Schelmisch wie ein Backfisch. was jetzt? Also sie lacht wie ein Franzbrötchen oder was? Aber dann habe ich natürlich herausgefunden, was Backfisch bedeutet. Aber das finde ich auch ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig hier, dass ein Mediziner, eine Behörde für einen Staat, der sagt, dies hier ist ein Mann, kann das nicht vermeiden, sie als Frau oder zumindest als weiblich zu beschreiben. Mhm. Aber sie ist sozusagen eine Kuriosität für den Staat beziehungsweise für die Staatsanwaltschaft. Sie wurden dann danach ein paar Mal mehr verhaftet, aber für ein paar Monate. Aber nach der Machtergreifung beziehungsweise und vor allem nach 1935, also nach der Röhm-Affäre, wurde die Gesetze verschärft, und zwar deutlich. Also Paragraph 175, was hier die treffende Regelung ist, weil, wie gesagt, Lady Barkov wurde als Mann gesehen und deswegen also sexuelle Behandlungen sind männlich, mann-männlich dann. Aber Paragraph 175 war immer ein Law of Action. Und das heißt, die Polizisten brauchen immer entweder sehr, sehr deutliche Beweismittel oder zumindest einen sehr starken Verdacht, dass Sex passiert ist, dass man Sex mit einem Mann hatte. Und dann kann man verhaftet werden, dann kann man vor Gericht stehen. Aber jetzt nach 1935 und ein bisschen weiter, auch 1938, 1939, ja, wurden die Regelungen sehr, sehr stark verschärft. Und das heißt, das ist nicht mehr ein Law of Action, sondern, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben sollte, aber die Körper von Transmenschen wurden dann kriminalisiert. Also nicht die Sexakten wurden kriminalisiert, sondern die Körper. Und das heißt also für Lady Barkov, sie wurde, also ihre letzte Verhaftung war im Jahr 1938. Sie saß in einem Café namens Comet mit einem Mann.
In Frauenkleidung. Also sie saß in Frauenkleidung natürlich, ne? Und damit war sie quasi schon, hat sie schon durch ihre Aufmachung quasi den Beweis für ihre Schuld geliefert, sozusagen?
Ja, also im Sinne von, sie sitzt da, sie sieht aus wie eine Frau, sie ist laut offiziellen Quellen ein Mann. Mhm. Warum trägt ein Mann Frauenkleidung? Mhm. Nur weil der Mann mit anderen Männern Sex haben will. Also das ist nicht mehr, sie hat Sex mit Männern, sondern sie will das. Und weil sie so aussieht, haben wir den Beweismittel dafür. Also dann können wir das sagen. Das ist wirklich Verstoß gegen Paragraphen 175. Mhm. Beziehungsweise hier auch 175a. Was auch ein Teil von 175 ist unter Nationalsozialismus. Aber schon nach 1935 wurden nicht nur die Regelungen, sondern auch die Urteile verschärft. Also das ist nicht nur eine Frage von, wie viele Monaten sind ich im Knast, sondern wie viele Jahre. Mhm. Und das ist eine große Änderung. Das ist eine große und ganz schwierige Entwicklung. Und dann haben wir auch diese nationalsozialistische Begriffe drin. Also diese Frage von Verfolgungsintersektionalität. Hier finden wir in den Akten nicht nur Paragraph 175, aber Worte wie Gewohnheitsverbrecher. Also unter dem NS-Regime gibt's keine Re-Education Camps oder sowas. Das ist immer für die Nazis eine biopolitische Frage. Wenn man Gewohnheitsverbrecher ist, wieder in Klammern, das Wort mag ich nicht, aber als Gewohnheitsverbrecher ist man immer Verbrecher. Mhm. Immer und ewig. Man kann nichts anderes als Verbrecher sein.
Man kann sich nicht ändern und damit gehört man nicht in die, in Anführungsstrichen, Volksgemeinschaft.
Genau, und das ist die Gefahr hier, weil da haben wir auch in den Akten, Also im letzten Urteil im Jahr 1938 wurde Liddy gemäß Paragraphen 175 zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber in diesem Zusammenhang, weil sie als Gewohnheitsverbrecher bezeichnet wurde, war es, glaube ich, vermutlich klar, dass die Freiheitsstrafe nicht das Ende der Geschichte sein würde. Also im Sinne von, wie gesagt, wenn man Gewohnheitsverbrecher ist, bleibt man Gewohnheitsverbrecher. Und deswegen eine Gefahr für die Gesellschaft, für die Volksgemeinschaft. Und es ist vielleicht eine Verzweiflungstat, aber sie hat dem Gericht angeboten, sich kastrieren zu lassen. Mhm. Und das ist wirklich, also das ist eine harte Sache. Man macht es nicht umsonst. Sie hat vermutlich gedacht, ja, also dann nehme ich die Quelle von Gewohnheitsverbrecher sein, sozusagen, weg. Also wenn die Richter, wenn die Behörden, wenn die Polizei denkt, ja, ich bin ein Mann, der wie eine Frau aussieht und das ist ein Problem, dann lasse ich mich kastrieren. Und deswegen, ja, hoffentlich bin ich für den Staat kein Gefahr mehr, kein Risiko mehr. Aber infolgedessen hat die Richter wieder ein medizinisches Gutachten im Auftrag zu geben. Also wie im Jahr 1930. Aber im 1930 war das eine Frage von Kuriosität, von wir wollen verstehen, also wir wollen das Mensch verstehen, die Person, die da sitzt. Warum ist diese Person so? Das ist nicht der Grund für diese Untersuchung. Dies ist mehr, also dieses im Sinne von nationalsozialistischen Regime, eine Frage von, ist diese Person eine mögliche Teil der Volksgemeinschaft? Kann diese Person rehabilitiert werden? Also ist das möglich? Und das Problem war, dieses Gutachten war total katastrophal. Der Medizinische Rat von Hamburg argumentiert drin, dass eine Kastration keine Lösung wäre. Denn das Problem, im Klammern hier, war nie, dass Liddy einen Penis hat, sondern dass sie die passive Rolle beim Sex spielte. Das heißt dann, eine Kastration ist keine Lösung, sondern es hat nur die Folge, dass Liddy sämtliche gute deutsche Jungen, wieder diese interessante nationale sozialistische Quellen hier, dass Liddy sämtliche gute deutsche Jungen betrügen könnte, damit sie nicht wissen, dass sie eigentlich Sex mit einem Mann begehen, bis es viel zu spät wird. Mhm. Also das heißt, diese Kastration ist nicht eine Lösung, sondern wirklich ein Problem. Das ist was gegen die Volksgemeinschaft. Das ist nicht eine Rehabilitationssache. Also anstatt eines Grundes für eine Urteilsverminderung zu sein, wurde Liddys Angebot deswegen als Zeichen ihres Gewohnheitsverbrecherswesens gesehen. Also laut einem Richter hier, das zeigt übrigens, wie wenig der Angeklagte daran denkt, sein Treiben aufzugeben und wie wichtig es daher ist, ihn aus der Volksgemeinschaft auszuschließen. Mhm. Und das, also horrible language.
Ja, es ist das nationalsozialistische Todesurteil eigentlich. Der Ausschluss folgt ja im NS-System, erfolgt ja darüber, dass man institutionalisiert wird. In dem Fall in das Konzentrationslager oder andere werden in Institutionen für psychisch kranke Menschen überstellt. Und da kommt man im NS nicht mehr raus.
Und das heißt hier, sie wurde zu 3 Jahre Freiheitsstrafe verurteilt, aber das war wirklich nicht das Ende der Geschichte, weil am Ende wurde sie in eine Sicherungsanstalt in Rendsburg verlegt und dann in das KZ Mauthausen geschickt. Mhm. Und da wurde sie 1943 ermordet. Mhm. Und, also das war wirklich eine Todesstrafe, ein Todesurteil.
Ja, also was ich mich auch gefragt habe, ich finde das so eklatant, dass wir 1930 ein Gutachten haben, in dem man, wie du sagst, irgendwie ergründen will, warum ist Liddy so, warum, also wo eine gewisse Neugier dahinter steht, aber noch die natürlich auch sehr vorurteilsbeladen ist, ne, wenn wir sehen, wie der Gutachter über sie schreibt. Und 1938 stelle ich mir wirklich die Frage, ob dieses Gutachten überhaupt hätte zurückkommen können mit einem für Liddy positiven Bescheid, ob das überhaupt in den Karten stand sozusagen.
Also können wir nicht ohne Frage antworten, aber ich würde dann sagen, ja, die Geschichte endet nicht gut. Mhm. Und es kommt nicht darauf an, ob sie sagt, ja, ich lass mich kastrieren oder was. Aber sie ist in diesem Fall als Gewohnheitsverbrecher bezeichnet. Das heißt, sie ist quasi für das KZ. Also das folgt natürlich davon.
Das ist dann schon die im nationalsozialistischen Sinne logische Folge, ja. Sie ist nicht wahnsinnig lang in Mauthausen, ne? Also sie ist erst in Rendsburg und dann ist sie wie lange ist sie in Mauthausen? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Wissen wir aus ihrer Zeit in Mauthausen irgendwas?
Wir haben nicht so viele Informationen nach diesem Urteil. Das Problem ist, wir haben natürlich nicht alle Quellen. Also das ist immer für HistorikerInnen ein Rätsel. Was ich sagen kann, ist, also das war auch ein Problem für die Nachkriegsjustiz. Und das heißt, 1946 wollte die Staatsanwaltschaft in Hamburg Liddy Barkow wieder finden. Und das war auch Anfang der Geschichte für mich, also nicht nur stolpersteinartig im Sinne von, ich habe einen Stolperstein gefunden und dachte, na, interessant. Aber ich war im Archiv und ich habe ein Memorandum gefunden, und zwar aus 1946, und zwar von der Staatsanwaltschaft. Und es war wirklich, ja, wir suchen nach Deadname. Aber Liddy Barkow. Und wir brauchen Informationen von der Kripo in Ludwigshafen. Die Mutter wohnt da in Ludwigshafen. Also kann vielleicht ein Polizist von der Kripo Ludwigshafen vorbeigucken und fragen, hast du was von ihrem Sohn, ne, gehört? Weil wir wissen nicht. Und das war für mich interessant. Ich liebe diese hard-boiled Krimis. Also ich habe immer sowas von Philip Kerr oder Marlowe, Dashiell Hammett und so weiter gelesen und mit Freude. Also habe ich gedacht, ja, da sitzt ein Detektiv oder ein Kommissar, sitzt da und raucht so viele Zigaretten. Und trinkt Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee, hört sich ein bisschen sympathisch an und sucht nach einem Opfer.
Er ist einer der Guten.
Ja, ich hatte so eine Vorstellung. Das ist Nachkriegszeit, the Mauthausen Trial kommt gleich, das heißt also, sie war in Mauthausen, er weiß schon, dass sie in Mauthausen war, sprich, also vielleicht braucht er eine Augenzeugen oder noch ein Opfer. Und gut, er ist ja ein guter Polizist. Das war nicht der Fall. Das war einfach so, weil Liddy Barkow immer noch in den Akten als schwuler Mann und Gewohnheitsverbrecher bezeichnet wurde. Und es heißt, also der Kommissar da, ein Mann namens Neuer, hat dann geschrieben, ja, wir sollten dann, wie gesagt, Deadname von Liddy Barkow finden, weil dann müssen wir überlegen, ob wir diese Person weiter verfolgen und verhaften oder nicht. Und das ist wirklich eine schräge Nachgeschichte sozusagen hier, so ein Epilog. Mhm. Das ist wirklich traurig. Das ist so dermaßen schräg.
Also sie wird weiterhin kriminalisiert und sie wird eigentlich nochmal zum Opfer gemacht, ne? Indem man eigentlich weiterhin sagt, ja, der NS ist vorbei, aber wir arbeiten weiterhin mit diesen Kriminalisierungen, mit diesen Begriffen und deswegen glauben wir, diese Frau ist weiterhin eine Gefahr, die müssen wir im Auge behalten, vielleicht sogar wieder verhaften. Was natürlich furchtbar ist und aber auch ein Beweis dafür ist, also als ob man noch einen bräuchte, dass natürlich viel von diesen Rechtsgrundlagen, die im NS gelegt wurden oder von den Gesetzen, dann auch noch eine ganze Weile weiter fortbestanden haben. Und gerade auch im Hinblick auf, du hast es ja am Anfang auch gesagt, Paragraph 175 hat uns ja leider noch sehr, sehr lang begleitet. Also es ist ein trauriger Epilog eigentlich, finde ich. Gibt es denn eigentlich von ihren Eltern, also wenn da vielleicht bei der Mutter nachgefragt wurde, wissen, gibt es da eigentlich irgendwelche Spuren? Hat sich da irgendwas erhalten?
Also nicht, dass ich gefunden habe, aber auch ein, also das war ein trauriges Epilog, ja, aber ein vielleicht glückliches Epilog oder hoffnungsvolles Epilog. Ich halte dann oft Vorträge über Lady Barkroff. Ich habe einen Journalartikel über Lady Barkroff geschrieben. Also Lady Barkroff ist für mich eine lebendige Frau. Sie ist wirklich ein Beispiel, dass die Geschichte lebt. Und dann habe ich irgendwann mal im letzten Jahr eine E-Mail bekommen, und zwar von einer Großcousine oder so. Und diese sehr, sehr freundliche Frau schreibt mir und sagt, ich habe erst vor einem Jahr oder so erlebt, dass diese Frau Lady Barkroff, also eine Verwandte von mir, war. Ich wusste, dass ich eine Großcousine hatte oder ja, was weiß ich. Und ich wollte mir lernen und hören und lesen und sowas. Und deswegen schreibe ich hier eine Mail. Und vor kurzem war es auch Geburtstag von einem Familienmitglied. Und als Geschenk konnte ich mal sagen, ja, wir haben noch einen Familienmitglied in der Geschichte. Und sie ist so interessant und wichtig und so vielfältig und lebendig und dynamisch und so weiter. Und das war wirklich eine Mail, die ich gerne gelesen habe. Ich kann das nicht so oft sagen, weil E-Mail ist immer eine schwierige Sache. Gell? Wir kriegen so viele und die sind normalerweise Blödsinn. Aber diese war so, so schön zu lesen und zu sehen. Es gibt immer noch eine Familie und nicht nur Wahlfamilie. Also Lady Barkroff hat die Wahlfamilie gefunden in Hamburg. Du hast das schon mal gesagt. Und das war für sie ganz wichtig. Aber jetzt hier im Jahr 2024 gibt es immer noch Familie für Lady Barkroff und Familie, die sie liebt.
Ja, das ist wirklich toll. Ich würde ja auch total zustimmen. Also die Quellen, aus denen du zitierst, ihre autofiktionalen Schriften. Und es gibt ja auch einige Fotos von ihr. Und ich finde, das sind beides wirklich faszinierende Materialien, die uns wirklich ein kleinen Einblick geben und die aber, das empfinde ich auch so, wenn man die Fotos anschaut und eben auch, wie sie schreibt und was sie schreibt. Es wirkt wirklich sehr lebendig und lebenslustig und neugierig und auch selbstbewusst. Ich finde es sehr beeindruckend. Also ich bin da ganz bei dir, dass sie hat ein einnehmendes Wesen und das spricht irgendwie aus den Fotos, aber eben auch aus der Art und Weise, wie sie schreibt. Ne? Die eine Frage, die sich mir noch stellte, wann sind all diese Schriftstücke entstanden? Sind die alle so rund um 1930 entstanden? Waren die Teil, hat man ihr das aufgegeben während dieses ersten Gutachtens oder hat sie die, du hast, glaube ich, gesagt, sie hat sie zum Teil in der Haft geschrieben, also waren das irgendwie immer Sachen, die sie freiwillig geschrieben hat und die sind ihr einfach irgendwann weggenommen worden und dann, die sind ja in den Akten, in den Gerichtsakten mit überliefert, ne? Also das finde ich ja auch, da haben wir wieder so diesen Zusammenstoß, ne? Das kommt von Liddy persönlich und man nimmt es und nutzt es als ihre Selbstzeugnisse, als Beweismittel eigentlich gegen sie, obwohl sie heute zu uns auf sehr schöne Weise, wie ich finde, ganz anders sprechen. Also wir sehen sie heute wieder ganz anders, finde ich.
Ja, genau. Also die alle Textstücke kommen aus den Jahren 1930 und 31. Das war bestimmt, also ich sage nicht, dass man eine gute Zeit im Gefängnis hat, aber das ist bestimmt ein bisschen freundliche, würde man sagen, vor der NS-Zeit. Ob da noch weitere Textstücke waren, wissen wir natürlich nicht. Die sind nicht mehr da, wenn die existierten. Was ich auch aber ganz, ganz typisch für Lady Barkroff finde, heißt, also wir haben diese alle tolle autofiktive Schriften über die Liebe und eine Liebesphilosophie. Sie ist immer noch ein bisschen frech. Sie sagt irgendwann mal, ich habe keine Ahnung, was Schiller meint. Also der Friedrich Schiller hat überhaupt keine Ahnung von Liebe und Tragödie, was wirklich frech ist. Ich finde es toll. Ich bin Schiller-Fan und trotzdem finde ich das toll. Und ja, also sie schreibt so viel über Fantasien und vor allem Liebe. Und am Ende, als Selbstverteidigung, im letzten Fall, also kurz vor diesem Urteil, schreibt sie eine Selbstverteidigung. Und die Selbstverteidigung heißt die Liebe. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Also diese Frau, die musste ja wissen, dass es nicht gut geht. Also dies ist der Fall, in dem sie sagt, ja, eine sogenannte freiwillige Kastration ist vielleicht the only way out. Also das ist wirklich ein desperate situation, also eine sehr, sehr schwierige Lage. Und trotzdem, vor dem Gericht sagt sie dann, meine Selbstverteidigung in diesem Fall ist die Liebe und die Liebe pur. Ja, und wenn man die Liebe versteht, dann ist das alles, was ich sagen kann und muss. Weil das ist meine Verteidigung. Das ist mein Wesen. Das ist, wer ich bin und warum ich bin. Und ich finde es für Lady Barkov ganz, ganz typisch, muss ich mal sagen. Und so beeindruckend.
Ja, wirklich bemerkenswert. Und mir drängt sich so dieser Blick auf, dass hier eine Frau steht, die in die juristischen Mühlen eines menschenverachtenden Systems geraten ist, ja, in dem Liebe wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Und sie stellt sich hin und sagt, ja, im Prinzip, ihr habt die Liebe halt nicht verstanden. So, also das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Aber das ist, glaube ich, eine sehr schöne Schlussbemerkung auch, oder? Um so quasi ein Schleifchen, um unsere Folge heute zu binden. Mir bleibt wirklich nur dir ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen, dass du uns einen Blick in die Forschung gegeben hast und dass du uns vor allem Liddy vorgestellt hast und auch, dass du aus ihren Schriften gelesen hast, weil ich finde die wirklich ganz, ganz wunderbar. Also die Auszüge, die wir hören durften, die finde ich ganz großartig. Deshalb ganz, ganz lieben Dank an dich, Bodhi. Es war ganz toll, dass du heute da warst. Ja.
Nicht zu danken. Also wie gesagt, wie früher gesagt, das ist eine Freude und eine Ehre und ja, das macht auch Spaß.
Es ist beidseitig. Also wir haben uns, glaube ich, beide sehr gefreut und haben es sehr genossen. Ich danke dir. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Wenn ihr mehr über Bodhi Ashton erfahren oder mit ihm Kontakt aufnehmen wollt, besucht seine Website bodhi-ashton.de oder findet ihn, wenn ihr so mutig seid wie er, noch auf Twitter unter @manwithoutatan. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das via Steady oder mit einer Einzelspende auf PayPal tun. Eure Gedanken zur Episode oder Vorschläge zu künftigen Folgen könnt ihr mir wie immer per E-Mail an feedback@herstorypod.de schicken oder ihr meldet euch auf Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.